Also selbst kleine Unternehmen, die sagen, mir ist ein Datacenter zu teuer, mir ist eine anständige Serverraumausstattung zu teuer, selbst die würden niemals sagen, ja, wenn wir hier mal eine Woche nicht arbeiten können oder wenn wir mal eine Woche lang hier keine Server, keine IT zur Verfügung haben, alles entspannt, machen wir halt mal die Ablage.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen. Folge 39 vom Wartungsfenster. Mit mir dabei.
Die Claudia.
Und ich bin nur die Urlaubsvertretung. Glück auf.
Und Claudias Urlaubsvertretung, genau.
Vielleicht sollte ich das bei meiner Signatur mal ändern. Urlaubsvertretung von Frau Kühn. Nein, ich glaube, ganz so schlimm wird es nicht werden.
Meinst du nicht?
Nein.
Ja, noch bin ich auch eine Woche da.
Weißt du,
also ich bin auch ziemlich sicher, dass das Sommerloch noch losgehen wird. Wahrscheinlich nächste Woche. Also wenn ich in Urlaub bin, es wird 3 Wochen dauern.
Und wahrscheinlich wird hier nichts passieren. So Grillen, Zirpen,
genau.
Tumbleweed.
Du wirst den ganzen Tag Grillen, Zirpen. Du wirst den ganzen Tag hier rumchillen können.
Apropos Grillen, Zirpen. Ich weiß gar nicht, ob ich das kundgetan habe. Ich habe bei Microsoft einen Feature-Request eingestellt.
Hast du es tatsächlich
getan? Ich habe
es
tatsächlich gemacht. Ich werde das auch hier verlinken.
Großartig.
Und zwar habe ich bei Microsoft einen Request eingestellt, also eine User-Voice, mit der Bitte auch, ich werde das hier verlinken und ihr müsst das alle voten, ja? Und zwar möchte ich ein Feature in Teams drin haben, dass wenn keiner spricht, dass man einen konfigurierbaren Ton abspielen kann oder eine Melodie, weil ich möchte dort gerne einen Grillenzirpen haben. Also ich ganz persönlich bin total, also das ist die wahrscheinlich beste Idee, die ich jemals hatte, weil wir alle kennen das,
ist
wir sind
großartig.
im Meeting, es sagt keiner was und direkt so, ist jetzt ein Funkloch, bin ich weg, sind die anderen weg, ne?
Also ich weiß nicht, ob es jetzt deine beste Idee ist, aber es ist eine großartige Idee.
Ich fand die schon gut.
Ja, die ist gut.
Also bitte, ne, ich werde das verlinken und dann müsst ihr das alle voten.
Ja.
Vielleicht haben wir das in einem der nächsten Teams-Versionen dann drin.
Sehr schön.
Ja, wir können jetzt auch eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil eigentlich ist gar nicht so viel seit der letzten Folge passiert, weil wir müssen ja mal wieder für die Halle produzieren.
Ja, wir haben frischen Kaffee.
Genau, wir haben frischen Kaffee getankt.
Ne?
Müssen wir jetzt mal überlegen, was wir jetzt machen. Aber ich habe da mal was vorbereitet.
Wir kennen uns.
Wir hatten ja in der Vergangenheit häufiger mal über das Thema Datacenter gesprochen und das ist ja auch ein immer wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, dass halt ne, man schon differenzieren muss so zwischen Rechenzentrum, Serverraum und Besenkammer.
Besenkammer, genau.
Genau.
Mhm.
Und
aber Rechenzentrum ist auch ein dehnbarer Begriff, oder?
Ja, also das merkt man ja allein schon daran, dass viele Kunden von Rechenzentrum reden, aber eigentlich Serverräume haben oder Besenkammern haben und von Serverräumen reden. Also das ist ja durchaus mannigfaltig und deswegen gibt es halt verschiedene Klassen von Rechenzentren. Und an der Stelle wollten wir mal ansetzen und das mal ein bisschen aufdröseln. Wenn wir von Rechenzentren reden, dann haben wir ja alle immer diese lustigen Vorstellungen von diesen großen Hallen mit reihenweisen Racks und laut und warm und hin und her. Und da muss man schon dazu sagen, da gibt es durchaus Abstufungen.
Mhm. Ja,
Rechenzentren sind in sogenannte Tiers eingeteilt, also in so Klassen. Und das sind die Klassen 1 bis 4 oder Tier 1 bis 4. Und das Tier 1, das ist quasi die Besenkammer.
Du hast
die
Holzklasse geschrieben. Du hattest Holzklasse geschrieben und ich habe mich jetzt präpariert für, oh, das war jetzt aber,
ja.
Das war jetzt aber also brennbare Rechenzentren, ne?
Oh, nee, brennbare Rechenzentren gibt es nur bei OHV.
Ja,
oder OVH heißen sie ja, ne?
OVH.
OVH, ja.
Ich habe mich schon präpariert zu sagen, oh, das war ein ganz schöner Schuss gegen die OVH. Ja, hat uns alle bewegt.
Du hattest
ne?
auch gerade, ja,
war
Moment,
vor
also,
2 Jahren?
Vor 2 Jahren, ja, genau. Ja. Ein Rechenzentrum, was abbrennt. Ne? Franzosen. Ne?
Ja, aber trotzdem grenzwertig.
Ich wurde gerade zwischen den Folgen darauf aufmerksam gemacht, dass mein Hinweis in der letzten Folge auf die Froschfresser, aka Franzosen, vielleicht politisch unkorrekt war. Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen. Natürlich können die Franzosen nichts dafür, dass bei den Rechenzentren abbrennen. Das tun sie auch anderswo. Aber ja, tatsächlich war das war eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, es hat allen mal so richtig in vor Augen geführt, dass Rechenzentren, auch wenn sie wirklich von namhaften Leuten betrieben werden, und jetzt, ne, Spaß beiseite, OVH, das sind schon welche von den Guten, das sind schon Profis, die wissen, was sie tun, das Ding fackelt einfach ab.
Ja. Und dir führt es auch nochmal vor Augen, was heißt das eigentlich mit der Shared Responsibility?
Ja.
Ja, weil bei wie vielen ist dann die Situation entstanden, dass Daten einfach weg waren.
Genau, weil man hat sich halt darauf verlassen, dass, ja, wird sich schon der RZ-Anbieter drum kümmern. Ne? Und ist ja mit Availability Zones und hin und her und Brandabschnitten und Pustekuchen. Ne? Das hat ja OVH dann auch relativ schnell gesagt, liebe Freunde, tut uns wahnsinnig leid, aber es ist jetzt an der Zeit, dass ihr jetzt mal eure DR-Pläne aus der Schublade zieht. Und ja, das kam das bei dem einen oder anderen nicht so gut an. Aber was heißt denn jetzt Holzklasse oder Tier 1.
Du hast eine Definition auch.
Genau, da gibt es auch eine Definition zu. Und zwar ist das erstmal, ein Tier 1 ZZ hat halt immer nur einen Versorgungsweg. Das heißt, zum Beispiel die Stromversorgung wird nur über einen Versorgungsweg zugeführt. Die Telekommunikationsleitungen kommen nur über einen Versorgungsweg rein. Kühlung und so weiter ist halt auch nicht redundant. Allgemein gibt es halt keine Redundanzen, das heißt auch nicht für Wartungen. Das heißt, wenn es Wartungen gibt an Stromversorgung, an Kühlung, dann
ist aus.
Muss ausgemacht werden. Ne? Es gibt auch so einen weiteren Punkt, der die Holzklasse beschreibt, und das ist nämlich zum Beispiel die sogenannte Entwärmungsleistung.
Jetzt hilf uns doch mal allen auf die Sprünge. Was ist denn die Entwärmungsleistung?
Ja,
ich kann es mir ja ungefähr vorstellen.
Genau, also ne, so ein Rechenzentrum der Tier-1-Klasse kann ungefähr 220 bis 320 Watt Wärme pro Quadratmeter abführen.
Okay.
Ne, wenn man jetzt mal so überlegt, in den Servern haben wir typischerweise irgendwas zwischen 500 und 1600 Watt. Jetzt kann man mit der Effizienz ein bisschen rumhantieren, aber das ist nicht sonderlich viel. Ne? Gerade wenn man jetzt mal so überlegt, wenn du so ein modernes Rack nimmst, 42 Höheneinheiten, also irgendwie so, ne, 2,20 Meter oder sowas, oder 2 Meter, knapp über 2 Meter sind das, ne?
Ich weiß nicht, ich bin klein, es ist groß.
Es ist groß, genau, du kannst einfach drin stehen. Wir können beide drin stehen.
Ich kann,
ne?
Genau, ich kann da quasi. Ich könnte Pull-Ups machen, wenn ich Pull-Ups könnte.
Ich heb dich hoch, dann sieht es wenigstens für andere so aus.
Oh Gott, ja.
Wenn du so willst, ne, das ist ja so ein Rack, die haben ungefähr 1200 Millimeter Tiefe, 60 Millimeter Breite, das ist ungefähr knapp 3/4 Quadratmeter oder so. Und da kriegst du schon eine ganze Menge rein, und das musst du halt auch erstmal abgeführt bekommen. Also ganz ehrlich, ein Tier 1 RZ habe ich persönlich nicht gesehen. Ich glaube, das ist dieser typische Serverraum, wie ihn der ein oder andere Kleine oder Mittelständler einfach hat.
Ab wann darf man denn so ein RZ-Tier 1 RZ nennen?
Du, ich glaube ganz ehrlich, da gibt es so gesehen, glaube ich, keine echte Klasse. Nee.
Das heißt,
keine
ich könnte theoretisch also beliebig einen beliebigen Raum nehmen und da Racks reinstellen und sagen, okay, ich habe das. Das ist mein Tier 1 RZ.
Ja, wir kommen da gleich zu. Da gibt es nämlich es gibt so ein paar Normen, aber es gibt auch noch, wir kommen nachher bei den weiteren Klassen dazu. Tier 2 haben wir dann eine einfache Redundanz, das heißt, wir haben zumindest eine Redundanz, was Stromversorgung und Kühlung angeht.
Also eigentlich Minimum, so nach meinem Empfinden, ne?
Genau, richtig. Ja, wobei, du sagst Minimum, eine redundante Stromversorgung haben wir eigentlich die allermeisten. Also wenn du so willst.
Sogar jeder unserer, ich sag mal, normalerweise, wenn ein Serverraum, also das, was wir Serverraum nennen würden bei Kunden, das hat normalerweise schon eine irgendwie redundante Stromversorgung.
Ja.
Nicht die Besenkammer.
Nee. Klar. Aber auch die allermeisten Serverräume, wie wir sie bei Kunden kennen, haben eigentlich keine echte Redundanz bei der Stromversorgung. Weil, wo fängt denn Redundanz an? Eigentlich musst du bei Redundanz von Wegeredundanz reden. Das heißt, du brauchst ein A- und ein B-Feed. Also wirklich auch von unterschiedlichen, also jetzt nicht nur im Sinne eines Gebäudes, von unterschiedlichen Unterverteilungen, sondern weitergehend auch, wenn du jetzt mal das Gebäude insgesamt siehst, eigentlich auch von unterschiedlichen Spannungsversorgungen.
Versorgern, okay. Ne?
Also nicht Versorgern, aber zumindest muss der Strom von zwei verschiedenen Umspannwerken oder sowas kommen, eigentlich streng genommen. Auch Kühlung, ne? Also die Leitungen für die Klimaanlage sollten jetzt nicht alle den gleichen Weg nehmen.
Aber würde hier zum Beispiel auch zählen, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier im Haus, da ist unsere Spannungsversorgung, aber wir haben dahinter einen Diesel.
dass du zum Beispiel einen Feed hast, der über einen Diesel gepuffert ist und einer, der, das könnte man wahrscheinlich sogar so,
wahrscheinlich oder haben eine USV, dahinter ist ein Diesel, andere Spannungsquelle sozusagen und würde das auch zählen, vielleicht.
Also ja, könnte man durchgehen lassen wahrscheinlich. Ja. Wir haben 430 bis ungefähr 540 Watt Entwärmungsleistung pro Quadratmeter. Mhm. Ja. Und man sagt typischerweise eine Verfügbarkeit von 99,75%, also etwas weniger als einen Tag, sind 22 Stunden. Bei einem Tier 1 99,67%. Das sind 3 Tage, die das Ding down sein, ungeplant down sein
Ungeplant, wollte gerade sagen, ne? Man muss ja Downtime und Downtime unterscheiden.
Ja, genau. Also
angekündigte Downtime ist ja keine Downtime.
Ja, richtig. Also wenn du ein System nur an einem Tag im Jahr brauchst und es ist an 364 Tagen down und du hast bis an dem einen Tag aber up and running, dann hast du 100% Verfügbarkeit. Wenn das System an diesem einen Tag nur den halben Tag läuft, dann hast du halt eine Verfügbarkeit von 50%.
Ja, aber alles andere nennt sich, wenn es angekündigt ist,
ne? Maintenance.
Na?
Wartung? Wartungsfenster?
Ja.
Ah. Tada. Genau. Tier 2 habe ich, also Tier 2 ist wahrscheinlich am ehesten auch das, was man so normalen Unternehmen an Serverräumen hat. Bei Tier 3 kommen wir langsam in den Bereich, wo man wirklich davon redet, okay, das ist jetzt wirklich, das verdient den Namen Rechenzentrum. Ja. weil da reden wir nämlich zum Beispiel davon, dass die Redundanzen so ausgelegt sind, dass du auch im Falle einer Wartung den Betrieb aufrechterhalten darfst. Du hast ungefähr 1000 bis 1600 Watt Entwärmungsleistung. Es gibt typischerweise keinen Single Point of Failure. Ja. Und, das ist wichtig, es gibt mehrere Brandabschnitte.
Ja, okay.
Ja, und Brandabschnitt ist ja dann auch immer so zu definieren, dass du im Falle eines Brandes dann auch wirklich den anderen Bereich weiter betreiben darfst. Das ist ja zum Beispiel immer häufig etwas, wir haben ja durchaus Kunden mit mehreren Räumen auch auf dem Campus oder im Gebäude. Mhm. Aber die wenigsten davon sind so ausgelegt, oder habe ich zumindest mal erlebt, dass man sagt, okay, da ist zum Beispiel Waren so redundant gebaut, dass es in beiden Räumen ankommt. Also bei ganz vielen
Zweiraumlösungen,
in Anführungsstrichen, sieht es dann immer so aus, ja, der eine Raum fällt aus und dann, ja, so ein bisschen was läuft weiter, aber auch nicht alles, ne? Weil Etagenverteiler sind nicht redundant angebunden. Das Waren kommt nur in einem Raum an.
Das ist ja durchaus auch ein Thema, was vielleicht auch an den Kunden weitergegeben wird, der dann sagt, der dann am Ende wahrscheinlich doppelt dafür bezahlt, dass er in zwei Räumen quasi einen Anschluss liegen hat.
Genau.
Ja, also, was ja auch okay ist, aber es müssen zwei Räume da sein, um ein T3-EZ zu haben.
Du brauchst auf jeden Fall irgendwie zumindest zwei Brandschutzabschnitte, die den Namen auch verdient haben.
Richtig. Ich rede von jetzt so Meet-Me-Räumen, Telekommunikationsräumen, wo Warnleitungen ankamen. Du hattest das Stichwort Waren gesagt und da hatte ich dann, war ich wieder ausgesetzt, du kennst mich.
So, also Tier 3 ist typischerweise das, was wir tatsächlich so wirklich an Rechenzentren kennen. Dann gibt es halt Tier 4, das ist die höchste Klasse. Da ist wirklich alles komplett redundant. Da reden wir auch von 99,991% Verfügbarkeit, also weniger als eine Stunde im Jahr. Und wir reden von einer Entwärmungsleistung von über 1600 Watt.
99,991, das ist ja auch ungefähr so unsere Verfügbarkeit, ne?
Was wir bauen, ja. Aber das sind halt nur so lose Klassen, die so ungefähr vorgeben, was man da so hat. Es gibt tatsächlich eine DIN-Norm, nämlich die DIN IN 50600, die tatsächlich, oder nach der man dann tatsächlich auch Rechenzentren oder solche Sachen zertifizieren lassen kann. Und die gliedert sich in verschiedene Bereiche auf. Das sind zum Beispiel allgemeine Konzepte, Gebäudekonstruktion, Stromversorgung, Regelung, Infrastruktur, Verkabelung, Sicherungssysteme, Management und Betrieb. Klar, das ist eine DIN, die halt Dinge beschreibt, nach der man dann auch zertifizieren kann. Das ist keine Pflicht. Aber das sieht natürlich gut aus, weil du halt,
ne? Es ist ein Markt.
Genau, ja, also gewisse Standards entsprechend gewisse Standards erfüllst. Die DIN EN 50600 wäre auch so das, wenn ich zu einem Rechenzentrumsanbieter gehe, würde ich sagen, ne, erfüllst du die, ja, dann ist das nennenswert, dann kann man da durchaus mitarbeiten. Eine weitere Sache, wo ich auch immer relativ viel Wert drauf lege, ist die Trusted Site Infrastructure, der TÜV-IT.
Ja.
Also ne, TÜV-IT ist TÜV-Informationstechnik. Die haben tatsächlich einen Prüfkatalog, der unter anderem die DIN EN 50600, den Maßnahmenkatalog des BSIs und einschlägige Normen berücksichtigt. Und es
also
gibt dann
wahrscheinlich
auch
so ISO.
Ja, genau.
Ja, 27001.
Ja, 27001 ist ja Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung, Verbesserung, Informationen, Sicherheitsmanagement.
Ja, klar, aber ich nehme an, auch dieser Prüfkatalog, der wird ja...
Da werden sicherlich Bestandteile von drin sein. Ja,
gehen wir sehr von aus.
Genau. Mhm. Und der TÜV hat da so einen Bewertungskatalog, der dann eben auch angelehnt an die DIN EN 50600, das Umfeld. Umfeld heißt übrigens auch... Der TÜV guckt sich zum Beispiel auch an, wo ist dein RZ? Also jetzt ein RZ am Rhein ist vielleicht nicht so geil, ne? so direkt in Rheinnähe. Aber was ist denn so im Umfeld? Es ist zum Beispiel interessant, ich meine, ich habe ja früher in Leverkusen gewohnt, da gibt es Bayer. Ne?
Ja.
Das ist durchaus interessant, also ich habe mal eine Führung auf dem Bayer-Gelände mitgemacht. Also da gibt es ja durchaus eine Menge Zeug, was Krawum macht.
Ne? Machen kann.
Machen kann.
Ja.
Wobei, kennst du eigentlich die Geschichte es gibt in Leverkusen, gibt es in Schlebusch, das war unweit, oder ich habe in Schlebusch gewohnt und da gibt es eine sehr hübsche Siedlung mit so Einfamilienhäuschen und so, und da bin ich mal durchgelaufen und ich so, ach, das ist ja ganz hübsch hier und schön und alles so ungefähr im gleichen Zeitraum gebaut, so 1930, 1940. Ja, stellt sich raus, auf den Resten einer alten Sprengstofffabrik. Da musste auch jahrelang mal schwer saniert werden, um Giftstoffe aus dem Boden zu bekommen. Also man soll auch nichts aus dem Garten essen und so. Und Bayer ist halt nicht Chemiestadt. Aber da zum Beispiel Rechenzentren der Bayer oder auch der dortigen Unternehmen, die da sitzen, da muss man dann halt, wenn man das Umfeld mit berücksichtigt, auch mal sagen, okay, das ist ja jetzt hier auf dem Werksgelände, ne, wo auch viel Gefahrstoff rumsteht, muss man sich halt mal angucken. Baukonstruktion, Brandschutz, Meldetechnik, Sicherheitssysteme, Verkabelung, Energieversorgung, Orga, Doku, RZ, raumlufttechnische Anlagen, B-Entlüftung. Das alles guckt sich die TÜV-IT an und zertifiziert dann nach Trusted Site Infrastructure Level 1 bis 4. Das hat jetzt erstmal nichts mit den gerade umgenannten Klassen zu tun, aber wenn du zum Beispiel nach Level 1 zertifiziert wirst, dann erfüllst du so gerade BSI-Grundschutz. Ne? Level 2 berücksichtigt dann oder attestiert dir, dass du dann schon mal bei der Standortwahl, bei den Redundanzen was getan hast. Level 3 ist dann zum Beispiel, dass dein RZ so designt ist, dass du Raumverluste abfangen kannst, dass du ein Zutrittskontrollsystem und so weiter hast. Und Level 4, also TSI Level 4, braucht dann schon dedizierte Gebäude, vollständige Fehlerredundanz oder Fehlertoleranz etc. Also ne, ein Level 4 RZ ist ein Gebäude, was nur diesem einen Einsatzzweck dient. Ja. TSI Level 3 kriegst du im Prinzip auch in einem Bestandsgebäude hin. Ja, also in einem Bürogebäude, wo du dann im Keller irgendwie ausbaust oder sowas, theoretisch.
Level 3, ja, meinst du?
Ja, doch, durchaus. Ja. Okay. Also wenn du jetzt ein großes Gebäude hast, da kannst du ja dann, also ich denke jetzt mal so an Versicherungen hier in Köln.
Ja, okay, gut, ich habe mir vielleicht die falschen Gebäude gerade vorgestellt.
Okay.
Gut.
Und ne, TSI Level 1 bis 4, das wäre auch durchaus so eine Zertifizierung, wo ich sagen würde, da achte ich auch drauf oder da würde ich auch drauf gucken, wenn RZ-Anbieter sagt, hey, wir haben hier TSI Level 3, Level 4, dann ist das auch schon ordentlich. Ja, dann kann man da auch sagen, okay, das ist in Ordnung. Ich meine, wir haben ja auch einen direkten Vergleich, wir haben ja auch verschiedene RZ-Anbieter, wo wir Zeug stehen haben. Ne? Der eine ist halt komplett Neubau, der andere ist Bestandsbau. Klar, erfüllen beide so die höchsten Stufen, aber du siehst halt schon, das eine ist halt von der Pike auf, ne? Vor drei, vier Jahren nach modernstem Stand gebaut, das andere ist halt schon ein paar Jahre älter.
Das kann man schon sehen, ja. Aber nichts Negatives eigentlich.
Nee, überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Also, das können sich ja immer die namhaften Anbieter ja auch gar nicht leisten, da irgendwie Mucks zu machen.
Genau.
Ne? Ich meine, klar, Fehler passieren, ne? Und wie gesagt, OVH hat uns gezeigt, auch wenn du dein Zeug bei einem RZ-Anbieter stehen hast.
Ja, guck trotzdem mal lieber, dass du ein Backup hast.
Ja, ich meine, ne, auch, dass du dann dein Zeug auch irgendwo anders hinkriegst, ne? Und nicht unbedingt vielleicht da nur in den anderen Brandschutzabschnitt, sondern vielleicht auch wirklich in ein anderes RZ. Gerade wenn du jetzt bei den Anbietern bist, die mehrere RZs in Deutschland haben, dann ist es ja auch ein leichtes, da für Redundanz zu sorgen.
Ja, das oder überleg dir andere komplett andere Medien, sei es irgendwie ein Azure Storage Account oder sowas, irgendwas.
Ja, genau,
wo du ein Backup einfach trocken, warm und sicher ganz woanders liegen hast. Ne?
Aber heißt natürlich immer auch, guck dir deine Anforderungen an. Ne? Ja, wir planen ja nie auf der grünen Wiese, sondern man guckt sich ja immer, man sollte sich immer an den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens
orientieren. Ja, natürlich. Aber manchmal dürfen wir auch auf der grünen Wiese planen. Ich gestehe ja, das macht ja schon am allermeisten Spaß, ne?
Ah ja, das ist, wäre eine schöne Überleitung, da kommen wir
aber. Aber du warst noch nicht fertig, ja?
Nee, ich weiß nicht, ob ich schon fertig war. Nein. Ich sag mal so, was Rechenzentren angeht, wir werden ja auch oft damit konfrontiert, dass gesagt, ja, warum soll ich denn hier irgendwie, keine Ahnung, ne? Irgendwas zwischen 1.500, 2.000 Euro oder 2.500 Euro für ein Rack bezahlen.
Das kommt, glaube ich, auch sehr auf die, ja, blöd gesagt, auf die Größe des Kunden an, ne?
Ja, ich finde den Vergleich immer unfair, wenn dann einer sagt, guck mal, das kann ich viel billiger selber betreiben und dann steht der Server
genau.
irgendwo in der Besenkammer.
Ja, genau, da steht der Server im Druckerraum.
Ja, genau.
Genau, da laufen die Leute rein und raus und ne, du hast da so eine kleine Standklima davor stehen.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, ja. Kannst du nicht vergleichen, ja. Die Frage ist, okay, wenn der Kunde keine andere Anforderung hat und das für ihn reicht, dann soll er doch so machen. Wer will jetzt sagen, okay, es wäre aber besser, wenn du das tätest. Ja, wenn er sagt, mir ist es egal, wenn das jetzt ausfällt, ich habe da mein Backup liegen, ne, und wir können jetzt 2 Tage nicht arbeiten, gut, bis neue Hardware da ist, dann soll er doch machen. Warum ist das, ne? Ist ja auch eine Option. Aber wer kann denn heute noch sagen, okay, wenn ich jetzt hier 2, 3, 4 Tage nicht arbeiten kann, dann kein Problem. Das kann ja auch keiner sagen, ne?
Schlecht, ne? Also so richtig.
Also selbst kleine Unternehmen, die sagen, mir ist ein Datacenter zu teuer, mir ist eine anständige Serverraumausstattung zu teuer. Selbst die würden niemals sagen, ja, wenn wir hier mal eine Woche nicht arbeiten können oder wenn wir mal eine Woche lang hier keine Server, keine IT zur Verfügung haben, alles entspannt, machen wir halt mal die Ablage. Das hört man nicht mehr.
Ja, ich meine, das ist ja durchaus ein Punkt, der uns auch damals bewogen hat, dass wir unser Zeug bei Azure parken, ne? Dass wir unser Zeug eben hier nicht mehr bei uns in der Besenkammer stehen haben, sondern tatsächlich sagen können, nee, das ist alles trocken, warm und sicher bei Microsoft mit Backups in einer anderen Region und so weiter. Und wenn hier der Standort abbrennt, ja gut, dann ist uns das im Zweifelsfall erstmal egal, weil wir können halt trotzdem weiterarbeiten.
Ja.
Das ist ja durchaus eine Idee gewesen, warum wir O365 oder M365 machen, warum wir Exchange Online machen, warum wir Server bei Azure haben. Einfach aus Resonanzgründen, weil auch wir als IT-Bude, ne, wenn bei uns Mail nicht geht und Telefonie nicht geht und das nicht geht, dann gucken wir auch sehr blöd aus der Wäsche, weil dann geht hier nämlich auch nichts mehr. Ne, wenn kein Ticketsystem geht etc., dann können wir auch eben nicht arbeiten. Und ja, das ist ja auch immer der Punkt und damit können wir so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema bauen. Wie kommen wir denn an Anforderungen? Das heißt, ne, wenn wir etwas planen oder eine Lösung planen, dann reden wir ja immer von Requirements. Ne? Dann reden wir immer davon, okay, was sind eure Anforderungen, was sind eure Rahmenbedingungen? Das ist ja auch mal ganz oft, wenn du da mit Kunden darüber redest, dann fällt es den meisten auch schon schwer, dann so mal so die Anforderungen zu verbalisieren.
Und ich wollte nämlich gerade fragen, wie oft ist es dir denn schon passiert, dass du beim Kunden saßt und der sagt, ich hätte ein Netzwerkprojekt, das hier sind meine Anforderungen. Und dann hast du vollständige Anforderungen bekommen. Das ist überhaupt keine Kritik, aber ich glaube, das passiert nicht, oder?
Nein. Nee, das ist ja durchaus ein guter Punkt. Also ich meine, wir sind ja jetzt gerade in dem neuen Projekt an einem Punkt, wo wir Zeug für einen Kunden in Betrieb nehmen und man uns eigentlich freie Hand gelassen hat. Nachdem du guckt euch an, was wir hier stehen haben und macht, dass es geht.
Muss man aber dazu sagen, das kann man machen bei Kunden bei Kunden, die einen schon lange kennen.
Ja, richtig.
Das haben wir ja immer schon gesagt, Großteil unserer Kunden sind Stammkunden. Und man kennt sich schon sehr lange und die wissen halt, die wissen eh, was unsere Anforderungen sind, mach mal einfach. Ne? Ist häufiger so bei uns, ne, muss man sagen.
Gut, hat sicherlich was mit dem Stammkundengeschäft zu tun, gar keine Frage. Aber nehmen wir mal, ne, wie gehen wir denn beim Greenfield an sowas dran, wenn ein Kunde sagt, ich hätte gerne. Oder sagen wir es anders gerne, gesagt. Ja. Ne? In der Regel ist ja, wenn wir dann sowas haben, so die erste Anforderung, es ist ja gar nicht so, dass ein Kunde sagt, ich möchte gerne ein Redesign meines Netzwerkes haben oder ich möchte hier das sind meine Anforderungen, die werden jetzt zu meiner Infrastruktur nicht mehr erfüllt und ich hätte gerne dafür eine neue Lösung. In der Regel sieht es ja so aus, dass der Kunde sagt, ja, meine Switches sind alt und ranzig und eigentlich brauche ich mal neue. Ja? Oder ja, ja. Mein vSphere-Cluster pfeift aus dem letzten Loch, da brauche ich mal was Neues. So steigen wir ja meist in solche Projekte ein.
Oder
egal,
auch,
ob jetzt bei Bestands oder bei Neukunden.
Ne, oder auch, du sitzt beim Kunden, konfigurierst irgendwie auf den Switches was und dann guckst ihn so an und sagst, boah, eigentlich, Leute, müsstet ihr mal so ein bisschen hier Netzwerksegmentierung machen und sowas und daraus bist dann plötzlich ein Projekt da. Ne? Mhm. Jetzt übertrieben, ne? Aber ne, meistens kommt dann sowas wie, ja, kannst du mal aufschreiben, was man da so machen müsste und mal so, ne, wie man da so rangeht. Ja, und dann kommt irgendwann sozusagen ein Projektauftrag oder es wird halt einfach in ja, Dienstleistungskontingente eingefasst, dass man da ich sag mal, ein neues Netzwerkkonzept baut. Das ist aber dann kein Greenfield.
Das ist ein sogenanntes Brownfield.
Das ist ein Brownfield.
Wobei, da mal eine Frage. Hat das Brownfield wegen Braun eigentlich mit dem Braun was zu tun, dass man in einem Brownfield häufig mal in Dinge packt, die braun sind und komisch
riechen?
Ich habe
ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht.
Ich habe
immer gedacht so, ich hatte vor meinem inneren Auge ehrlich gesagt immer an so Industrie gedacht. Weißt du, was ich meine? Es ist dann halt keine schöne grüne Wiese mehr, sondern da ist schon Industrie. Jetzt guckt der Patrick mich
Warum
an.
Warum denke ich gerade an irgendwie so halb verrottete Stahlwerke oder so, wo, ne?
Ja, nicht.
Und bei Greenfield dann so, ne, die grüne Wiese mit Bienchen,
ich
mit
gesagt,
Blümchen.
Ich habe das tatsächlich noch nie, ich habe mir noch nie Gedanken darüber.
Kann uns einer erklären, woher das Begriff Brownfield kommt?
Ja, bitte.
Ich würde das gerne wissen.
Du hast gedacht an weiche Laubhaufen.
Weiche Blätterhaufen.
Ja.
Ich finde es übrigens sehr schön, dass du diesen Begriff auch in dein Vokabular übernommen hast.
Das ist großartig. Wir sagen schöne Grüße, aber.
Genau, vielleicht zum Kontext. Jeder, der Kinder hat, wird diesen Moment kennen, wenn das Kind beim Waldspaziergang in irgendwas Weiches tritt. Meine Tochter hatte das mal mit dem schönen Satz zitiert. Mama, ich glaube, ich bin da gerade in einen weichen Blätterhaufen getreten. Man konnte nicht sehen, was es war, aber man roch es. Greenfield.
Ja.
Wenn wir ein Greenfield haben, reden wir jetzt von Netzwerk?
Greenfield? Ja, aber Greenfield ist ja häufig auch so ein, es muss ja vorher irgendwas, ich will jetzt mal sagen, passiert sein. Irgendwo muss es ja einen Anlass geben, dass irgendwer sagt, so jetzt machen wir das alle neu.
Gut, wann machen wir alles neu? Wenn der, ist ja ein Abwägen, ne? Wenn die Bestandsumgebung in einem Zustand ist, wo man sagt, Alter, das kannst du nicht mehr sanieren.
Aber in den allerseltensten Fällen betrifft das dann alles. Das kann Netzwerk betreffen, ne? Das kann sowas wie eine Active Directory betreffen, aber in den seltensten Fällen alles. Also, dass du wirklich hingehst und sagst, okay, wir machen jetzt quasi Tabula Rasa. Wir bauen neue Serverinfrastruktur, neue Netzwerkinfrastruktur und dann schauen wir, dass wir auch von AD-Seite her alles neu migrieren.
Okay.
Also wir haben gerade einen.
Ja, ja, gut, aber in dem Fall ist es ja so, dass die Bestandsumgebung typischerweise so aussieht, du hast halt eine gewachsene Netzwerkinfrastruktur, das heißt auch vieles tummelt sich in einem oder in mehreren größeren Subnetzen, das heißt deine Hypervisor sind in den gleichen Netzen wie deine normalen Server, du hast ein paar Switches, du hast vielleicht nur eine geringe Anzahl WLANs, das heißt, das Netzwerk ist nicht segmentiert, du hast eine Firewall am Perimeter, das heißt in Richtung am Netzübergang, in Richtung WAN, aber sonst auch nicht weiter.
Genau.
Und ja, ganz häufig sieht es ja dann so aus, wenn wir oder so bisschen, das ist ja so ein bisschen dieser Blueprint, den wir da häufig aus dem Hut ziehen. Das muss man ja, wir sind ja nicht doof, wir erfinden ja nicht jedes Mal das Rad neu. Also auch wir haben ja so eine Art Blueprint im Kopf und mal irgendwo niedergeschrieben und auch bei Kunden implementiert, der dann so aussieht, ne, nimm mal so diese innere Struktur, ja, deine Applikationsserver, deine Domain-Controller, deine Serverwelt, die irgendwie dein Business am Laufen hält. Und den ganzen Scheiß rundrum, ja, Hypervisor, Out-of-Band-Management, Firewalls, Netzwerk, das machen wir dann alles schön.
Ja, ja, in den seltensten Fällen macht es aber halt einfach so nebenbei zwischendrin, sondern meistens, wenn eine neue Infrastruktur kommt.
Und ja, genau, das ist ja dann so ein bisschen der Punkt, den wir dann immer abpassen. Ne?
Ja, dann nutzt du die Gelegenheit, auch wenn es streng genommen nicht unbedingt notwendig ist, aber muss man dazu sagen, warum hat man das denn bei dem Kunden vor 5 Jahren oder 10 Jahren oder wann auch immer er die letzte Infrastruktur bekommen hat, nicht so gebaut? Ja, unter Umständen hat man auch dazugelernt, ne, über Jahre hinweg.
Natürlich.
Das ist halt ganz einfach so, ne. Wir haben jetzt einen Blueprint, der kann in 2 Jahren auch noch ein bisschen anders aussehen, gar keine Frage.
Natürlich.
Aber ja, wie würden wir das heute, also wenn wir jetzt heute hingehen, Netze bauen, wir trennen für gewöhnlich, wie du schon sagst, Out-of-Band-Management.
Mhm.
Das heißt, alles, was irgendwie ILO, IDREG, was auch immer ihr da habt, ne?
Genau, was zum Beispiel Out-of-Band-Management-Interfaces von Switches angeht, von Firewalls angeht.
Genau. Ja, Out-of-Band-Management Interfaces von Switches sind immer so ein Problem, weil wo schließt du die an?
Ja gut, hat auch nicht jeder Switch, ne?
Hat A, nicht jeder Switch und B, wo schließt du sie an?
Ja.
Auf dedizierten anderen Switches?
Ja, wobei.
Ja, kann man machen.
Dummes Beispiel.
Im Data Center.
Ne? Genau, wenn du Top-of-Rack-Switches im Data Center hast, ja, dann schließt du die mit an die Firewall direkt an.
Ja, genau. Ne, was machst du zum Beispiel mit den Switches, die du draußen überall auf dem Gelände verteilt hast?
Nein,
ja,
aber Out-of-Band-Management ist
klar,
ja
kannst du halt sowas
auch
machen.
So USVs und so weiter, also Management-Interfaces, sag ich mal.
Ja, nein, natürlich, Management-Interfaces im Allgemeinen. Wobei das teilweise sehr viel sein kann. Ne?
Oh, ja.
Also wir hatten es bei einem Kunden, wo wir noch gedacht haben, ah, komm hier, dann machen wir jetzt Slash 22, kriegst du alles rein. Ja, fängst du aber an, ne? Dann hast du Switches hier, dann hast du so Standort. Am Standort willst du dann noch ein bisschen aufteilen, willst dann eine IP-Adresse erkennen können, hast du quasi schon ein 24 aufgebraucht. Dann kommen Access Points, dann kommen noch USVs und zack, ist dann 22 voll. Ja, also das geht schnell. Schneller, als man meint.
Access Points im Out-of-Band-Management oder im Management-Netz?
Ist Netzwerk-Management.
Ach so.
Ist es ein dediziertes
Netzwerk-Management.
Ja, genau. Es sind dann irgendwann auch USVs drin.
Ja.
Don't ask. ja, geht schnell. Aber wie machst du es an einem Switch draußen auf dem Gelände? Out-of-Band-Management kann man ja trotzdem machen, ne? Du trickst dann so ein bisschen, ne?
Ja.
So, du machst dann In-Band, Out-of-Band sozusagen.
Ja, ja, genau.
Aber Hauptsache,
nein, aber
du hast es irgendwo
Beispiel,
dokumentiert.
Genau, also das ganze oder die Management-Interface, egal ob sie jetzt dann in- oder out-of-band sind, die würde man halt irgendwo in ein separates Netzwerk schließen. Data Center Firewall.
Warum? Genau,
Data
Center Firewall, ne?
Zwingend.
Weil sonst ergibt es wenig Sinn.
Genau.
Ne? Du, wenn du nur Routing dazwischen hast, ergibt das keinen Sinn. Also brauchst du irgendwo was, idealerweise eine Data Center Firewall und kein Switch mit ACLs oder sowas.
Genau, und da muss man auch heute mal ganz klar sagen, liebe Leute, macht euch da mal keinen Kopf wegen Performance. Also, ne, wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwie eine Fritzbox da stehen habt oder so, ist die Data Center Firewall heute tatsächlich kein Bottleneck, ne? Also,
ja, wobei du schon guckst, dass du da 10 Gigabit dran hast, ne?
10 G, klar, aber ich meine, die hast du auch am Top of Rack und ich sag mal, eine Firewall, die einigermaßen den Namen verdient, liefert auch 10 G heute.
Ja, das stimmt, aber du kannst halt nicht deine Fritzbox einstellen.
Genau. Ne? Du kannst jetzt auch keine T20 oder sowas nehmen von WatchGuard, ne? Oder die.
Nee.
Also das muss schon irgendwie Rack Mount 19 Zoll und irgendwie ne, SFP Plus Transceiver Slots haben, ansonsten und
ja,
Cluster.
Wobei, ne, wenn du skalierst, wenn du runterskalierst, du hast kleine Kunden, die vielleicht 3, 4 Server haben, dann kannst du unter Umständen auch, ne, wenn es dir nur darum geht, deine, ich sag mal, deine empfindlichen Netze, ich sag mal, deine Out-of-Band-Management, deine ESXer, weiß ich nicht, vCenter, und sagen wir mal so Remote Access Hosts oder sowas zu schützen, stell eine kleine Firewall hin. Stört
ja
also nicht. Das ist ja alles dann immer ein Gig, also muss der dann nicht zählen.
Man darf
sein,
es ja nicht vertun, ne? Also wir haben tatsächlich den Fall, wir haben auch Kunden mit Data Center Firewalls, die nur 1G haben.
Ja.
Fun Fact, das ist quasi trotzdem nicht wirklich auszulasten, weil du hast in der Regel keinen wahnsinnig bandbreitenintensiven Verkehr. Ja, die Leute machen ein bisschen Internet, die surfen ein bisschen rum, ja, die machen ein bisschen Mail mit Exchange Online, und diese wirklich bandbreitenintensiven Tasks, die hast du, dafür musst du halt auch so ein bisschen deine Anwendungslandschaft kennen, ne? Aber das kann auch funktionieren.
Ja, wobei ich jetzt so neige, so im Data Center, also dort, wo du innerhalb des Data Centers nur Dinge an die Firewall dran klemmen willst, da tendiere ich inzwischen dazu, die größer zu dimensionieren als die am Perimeter.
Ja, da bin ich bei
Ja,
dir. Da bin ich
ne?
bei dir. Ja.
Weil da einfach weniger drüber läuft am Ende des
Ja,
Tages, ne? Wenn
aber
du
du musst
halt
ja
zwischen
schon,
deinen
also
Servern segmentieren willst und sowas.
genau, aber du musst ja schon angucken, ne, wo geht, von wo nach wo geht denn mein Verkehr? Und wenn du halt viel Verkehr innerhalb von Subnetzen hast, also auch diese typische, ne, Datenbank-Server, Application-Server,
Ja,
die stehen im gleichen Netz, das,
Frontends,
ne,
Backends.
läuft ja nicht über.
Ja, aber möglicherweise möchtest du ja auch dort segmentieren. Möglicherweise möchtest du ja auch Frontend-Server von deinen Backend-Servern trennen, weil du verhindern möchtest, dass ein Client direkt an den Backend-Server drankommt, netzwerktechnisch. Und wenn du so weit gehen willst, dann muss das was sein, was ein bisschen mehr Performance hat
Ja,
an der Stelle.
natürlich. Aber
Ja.
muss man sich halt angucken. Aber ne, Data Center Firewall würde man heute immer implementieren. Gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun. Und ne, Performance ist da kein Problem. Und immer als Cluster.
Immer als Cluster. Immer. Also ich, ja.
Nee, also gerade wenn du, ne,
Ja.
du lachst jetzt, ne, aber das ist ja durchaus immer wieder eine Diskussion, die man mit Kunden führt. Ja, man muss in die Firewall ein Cluster sein. Ja, das ist eine
Ja,
Data Center
ich will die
Firewall. Wenn
patchen
die.
können. Wenn es eine Sicherheitslücke gibt, will ich das Ding patchen können. Und entweder bist du bereit, mir dafür dann entsprechend Downtime zu geben, oder aber, lass mich raten, das ist nicht möglich, dann machen wir ein Cluster. Punkt.
Genau.
Ne, und Redundanz einfach. Ne? Fällt die eine aus, muss es ja trotzdem irgendwie weitergehen.
Gerade wenn das Ding im Data Center Kern steht. Ja, weil wenn das Ding ausfällt, dann geht halt gar nichts mehr. Das ist halt schlecht. Aber auch da Netze segmentieren, jetzt hatten wir ja gerade schon mal so angerissen, was man so typischerweise, ne, so Netzwerkkomponenten, Out-of-Band-Management. So Netze wie für Hypervisor Live Migration, die landen nicht auf der Firewall. Ne? Die Netze werden auch
Nein.
typischerweise nicht geroutet. Möglicherweise gibt es da Sonderfälle, gerade wenn du jetzt dann irgendwie Live Migration oder sowas machen willst in Richtung Cloud Provider, sonst irgendwas. Okay, Edge Case,
Ja.
ne, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir überall haben. Aber auch zum Beispiel Segmentierung innerhalb der Serverumgebung. Ne? Das heißt zum Beispiel die Hypervisors vCenter oder ne, Prism Central oder sowas kommen in eigene Netze. Wenn wir jetzt bei Nutanix sind, auch sowas wie eine CVM, also wir würden auch da immer Backplane-Segmentierung machen, sprich Hypervisor, CVM kommen in andere Netze, das Ganze, also der ganze Inter-Stargate-Traffic landet in einem eigenen WLAN. Das muss ja auch nicht sein, was geroutet werden muss.
Genau, unter Umständen sogar, das kann man sich dann im Detail immer überlegen, machst das auf dedizierten NICs auf den Servern und so weiter, aber
Ja. Das sind dann so
das sind
Detailfragen, ne?
Detailfragen, aber wir sind ja immer sehr
Was wir aber auch immer
Detailverliebt.
segmentieren würden, wäre dieses typische T0, T1. Ne? Also wir würden auch
Auf
da
jeden
heute
Fall.
immer hingehen und
Mindestens.
T0-Systeme von T1-Systemen trennen. Also
Also.
T0-Systeme sind typischerweise ja die Systeme, wo wir sagen, wenn du eins davon kompromittiert hast, dann kannst du dir eigentlich gleich,
Kannst
kannst
im
du direkt
Urlaub.
abschließen, Schlüssel
Genau.
wegschmeißen.
Ja.
Ne?
Genau.
Also Domain
Also Domain
Controller,
Controller,
PKI.
PKI Exchange, Exchange, weil zu mächtig in der AD.
vCenter.
vCenter, ja. Ja, jetzt tragen wir das wieder aus der Active Directory Welt raus. Irgendwie haben wir uns das, ja klar, für uns ist Tier 0 heißt ja nicht immer nur Active Directory, sondern das muss man vielleicht erläutern.
Genau,
Wir
wenn
meinen
du.
damit mehr, wir meinen damit auch die Infrastruktur. Also wenn
Richtig.
dein ESXer kompromittiert ist, kannst du genauso zumachen. Deswegen ist es für uns gedanklich ein Tier-0-System. Das ist aber auch ein System, was ich auch von den anderen Tier-0-Systemen nochmal trennen würde.
Richtig.
Ja. Weil im Zweifelsfall hast du ja vielleicht sogar noch ein Backup.
Und da, auch das würden wir heute
Ne?
immer wegschließen.
Das kommt sowieso in ein Netz, das ist auch ein Tier-0-System, aber das kommt nicht in eine AD rein und das kommt auch nicht in irgendein Netz mit irgendwas anderem. Bei uns sind Backup-Server für gewöhnlich alleine im Netz,
Ja,
in
korrekt.
ihrem Netz. Beziehungsweise auch Repositories und was auch immer ihr da noch so hinterstehen habt. Genau, Tier-0, Tier-1 finde ich bedeutend komplizierter. Weil du da noch sehr viel mehr, also sehr viel mehr segmentieren kannst. Ob du es musst, richtig, muss man sich im Detail immer angucken. Ja, hast du in deinem Tier 1 einen File-Server und einen Print-Server und mal wegen einer SQL-Datenbank und einen Terminal-Server. Mhm. Terminal-Server ist noch was anderes. Mhm. Aber ja, du hast einen Datenbank-Server. Mein Gott, da segmentierst du nicht mehr viel. Ne? Hast du in deinem Tier 1 aber am Ende des Tages summa summarum 100 Server stehen, da musst du dir jetzt schon noch ein bisschen näher angucken, wer mit wem wo sprechen kann. Mhm. Ja, und da kannst du entweder hingehen und händisch WLANs klimpern. Das tun wir bei den allermeisten Kunden.
Genau, weil die schönen Sachen wie zum Beispiel NSX und Distributed Firewall sind halt alles leider teuer. Kostspielig.
Alles teuer. Ja.
Ja. Wobei, also da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wenn man das mit ein bisschen Augenmaß macht.
Ja.
Der eigentlich wichtigste Teil ist, dass du halt dein Tier 1 und dein Tier 0 sauber vom Tier 2, also von allem, was Clients ist oder auch
das ist
Terminal
der wichtigste
Services
Part.
Trennst.
Das ist der wichtigste Part, gar keine Frage. Und eine ganz, ganz wichtige Frage dabei ist auch, wer managt das hinterher?
Ja.
Wer kümmert sich hinterher um dieses Netzwerk? Wer muss das administrieren, das Ganze? Und im Zweifelsfall, wenn wir das sind, ja, ne, dann kann man das ja bauen. Mhm. Aber im Normalfall hast du Administratoren da sitzen, denen auch diese ganzen Vorgänge mit dem Tiering, warum, weshalb, wieso, was mache ich, in welchen Fällen und so weiter, sehr, sehr, sehr genau erklären, an die Hand geben musst. Also auch da mit Augenmaß, ne?
Ja, zumal da kommt natürlich auch mal, wenn du dann so ein Thema Data Center Firewall mal ein bisschen weiter denkst, du richtest das am Anfang einmal ein. Du hast ja ganz schnell dann Regelwerke mit 200, 300, 400 und vielleicht
ganz
noch
einfach
mehr Regeln. Und da muss man vielleicht auch immer so ein bisschen pedantisch sein, ja, so als Admin. Weil du musst halt schon echt darauf achten.
Ich bin total pedantisch. Frag mal die Kollegen, wie oft ich den schon, wenn die eine Firewall-Regel gebaut haben und dann nur sowas wie, ne, wir haben alles Lowercase und dann plötzlich taucht da irgendwas in ne, mit Großbuchstaben auch. Da kann ich so direkt so, ne? Schlag in den Nacken, ja, den Kollegen.
Nein, aber es ist ja eben wichtig, dass du eben dann nicht sagst, also ja. Der schönste Satz ist ja immer, ich habe da eben schnell eine Any-Regel gebaut, das können wir später hübsch machen. Nein, das machst du nie wieder hübsch.
Nein, nein.
Ja? Mach's jetzt richtig.
Also, gut. Seien wir ehrlich, auch wir haben für Installationen, während Installationen und nur während Installationen auch Any-Regeln gebaut.
Ja, und diese Any-Regeln laufen so lange, bis wir dann die ganzen anderen Regeln gebaut haben und dann kommt der große Tag, an dem wir diese Any-Regeln abknipsen.
Genau. Mhm. Das kann auch schon mal einen Monat dauern, gar keine Frage.
Ja. Ist so. Also, guck mich nicht so an. Ich habe das gerade erst wieder bei einem Kunden durchexerziert und auch auf unserer Firewall hier gibt es jetzt keine Any-Regeln mehr. Ja?
Nein, alles gut, alles gut. Ich dachte nur an das eine Mal, wo du quasi mir den Schlag in den Nacken gegeben hast. Was macht diese Any-Regel da noch?
Wer hat diese Any-Regel gebaut?
Und nein, Disclaimer, keiner schlägt hier irgendwie in den Nacken.
Nein. Dafür habe ich meinen Abmahnungsblock.
Ja, ein schwarzes Büchlein hat er auf seinem Tisch liegen.
Genau. Nein, also nichts evaporiert schneller weg als ein Firewall-Regelwerk, wo 3-4 Leute irgendwie dran sind. Ja, das, wenn man da nicht sehr, sehr, sehr diszipliniert bei ist, dann weicht das sehr, sehr schnell auf. Also auch ein Firewall-Regelwerk sollte man regelmäßig dann wieder so einem Audit unterziehen und darüber huschen und mal sauber machen.
Das, was ich tatsächlich auch gerne immer mal mache, auch bei unseren Kunden, wo wir das managen, einfach einmal alle paar Wochen oder Monate mal drüber gucken, ob noch alles gerade ist, ob jede Policy ein Tag hat, ob die Benennung richtig ist. Manchmal muss es halt schnell gehen und dann ist die Benennung irgendwie krumm. Mhm. Was soll's, ne? Hauptsache, da sind keine Any-Regeln zu finden. Aber es sollte schon irgendwie.
Ja. Wovon wir ja auch immer Abstand nehmen würden bei einem Greenfield, also ne, ist ja das Thema Routing und dynamische Routing-Protokolle. Ich persönlich würde immer sagen, an den Stellen, wo du irgendwie dynamische Routing-Protokolle einsetzen musst, um Routen zwischen mehreren Devices auszutauschen, das kann gewollt sein. In vielen Bestandsumgebungen ist das möglicherweise auch einfach Ausdruck von, da haben wir irgendwann mal versäumt, das Routing auf einer Komponente zentral zusammenzuführen. Na, weil wenn du so eine Data Center Firewall hast, die routet alles, was ein Data Center ist. Die hat eine ein Gateway of Last Resort, das ist die Perimeter Firewall. Und dann war es das.
Im Allgemeinen ja. Andererseits ist OSPF für mich auch immer so ein, wie soll ich das sagen, so gefühlten Mittel, mich zu distanzieren von Dingen, indem ich sage, ich will deine Netze da hinten gar nicht kennen. Lass uns einfach OSPF miteinander sprechen und ich habe mit deinem Zeug da hinten nichts zu tun. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich. Nein, auch wir haben ja Umgebungen, wo mit OSPF
reden. Ja, klar.
Also und muss auch man auch dazu sagen, ja, wahrscheinlich wird es da auch, also viele Cisco-Leute stehen ja so auf ISIS oder sowas oder EIGP. Aber nein, wir machen da OSPF und fahren damit immer ganz gut.
Ja, habe ich auch nie irgendwie zwischen.
Möchte ich jetzt eigentlich. Ich
weiß, wir reden nicht
RIP. Hast du noch mal irgendwo RIP gesehen?
Mir graut es immer noch so ein bisschen vor dem Tag, wo ich irgendwie den Satz sagen höre, ja, wir können hier nur RIP machen.
RIP
V1. V1. Genau, ihr müsst jetzt leider alle eure Netze umbauen, weil genau.
Wir können hier nur Class less. Wir können hier nur Class full.
Genau. Nein, ist mir nicht mehr begegnet, ehrlicherweise. Mhm. Na, OSPF schon noch, baue ich auch manchmal tatsächlich selber.
Ja, da gibt es ja auch. Also für OSPF kann es gute Gründe geben. Auf der anderen Seite bin ich immer ein Freund von Keep it simple. Ja. Also Designs sollten immer.
Zum Beispiel benutze ich OSPF ganz gerne, wenn ein Teil des Plans lautet, wir möchten das Routing von A nach B umziehen über eine längere Zeit hinweg.
Ja.
Klassischerweise, wir haben einen Core-Switch, es wäre ja nicht die erste Umgebung, wir haben einen Core-Switch, der routet so ein bisschen hin und her
und
jetzt
Data
kommt die
Data-Center-Firewall. Genau. Und die routet auch ein bisschen.
Ja, und dann machen wir OSPF zwischen den beiden und dann kannst du nämlich auf dem einen die Interfaces einfach wegwerfen, auf dem anderen anlegen und das Routing läuft magisch
und du brauchst nicht
automatisch
irgendwie weiter. Routen hinterher flicken. Mhm. Ja. Wie, was sind denn typischerweise noch so Sachen, die wir, wenn wir freie Hand haben, von uns aus immer sauber implementieren?
Möchtest du auf was Bestimmtes hinaus?
Auf deinen Hang zu TLS-Inspection?
Nein, ich meine, ich habe doch keinen Hang zu TLS-Inspection.
Nein,
wer sagt denn sowas?
Nein, aber nein, tatsächlich sowas wie TLS-Inspection oder ein gewisses Set an Basis-Filterregeln, Content-Filterregeln würde ich auch immer mit implementieren. Wir haben da so ein Set an, wir nennen das mal, ich glaube, Basisschutz, wo man halt einfach so den größten Schindluder mal direkt per Content-Filter ausschließt.
Ja, zum Beispiel, ne? Also es kommt ja immer so ein bisschen noch an, was du da an Firewall hast. Was wir machen, wisst ihr ja nun schon da draußen. bei uns heißt das Webblocker, ne? So als Beispiel. Ja, gerade so Web Classification, ne? Wo du direkt sagst, ich möchte hier bitte die Mitarbeiter hier, die sollen nichts irgendwie mit Tunneling und Proxy Services aufrufen können, um sich hier Wege an Sicherheitsmechanismen vorbeizubauen. Oder halt klassische, ne, die klassischen Malware, die einschlägigen Seiten.
Genau, das
Parkdomains.
Ja. DNS ist auch immer so eine Sache, ne?
Ja, DNS finde ich aber in letzter Zeit zunehmend schwierig, gestehe ich dir ganz ehrlich. Klar, eine Sache, die wir schon lange machen, ist, eigentlich möchten wir, dass nichts aus dem Netz, außer meinetwegen mein Gastnetz, aber dass aus meinem internen Corporate-Netz ja nichts DNS nach draußen ins Internet spricht, außer meinen Domain-Controllern. Mhm. Dann gibt es ja verschiedene Wege. Du kannst ja auch deine Firewall verwenden als DNS-Forwarder und sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel für Mitarbeiternetze für Smartphones, was auch immer, möchte ich interne Dienste bereitstellen und dafür stelle ich hier so einen Forwarder bereit, damit die auch meine internen URLs auflösen können. Kann man alles tun. Ich finde es aber in Zeiten von DNS über TLS und so weiter, wird es irgendwie zunehmend schwierig, das zu kontrollieren. Mhm. Weil wenn du das alles sperrst, dann gibt es spätestens mit Smartphones doch immer mal Probleme, ne? So wenn du 853 oder sowas sperrst,
Das ist ja auch mal so, so ein bisschen so ein Glaubensding, ne? Also von Gasnetzen, was macht man auf? Ne? Macht man nur so 80, 53, 443 auf oder sagt man, komm, das ist ein Gasnetz hier, feel free.
Hast du eine eigene Leitung dafür? Ja. Weil du hast ja sonst immer die Gefahr, du hast ein Gasnetz, irgendwer treibt da Schindluder und wenn dir dann dein eigener dein Corporate-Internetzugang gesperrt wird, dann hast du ein größeres Problem, ja. Ja, hast du eine dedizierte Leitung für deine Gäste?
Puh, also wäre auch meiner Ansicht nach immer so eine Recommendation, dass man sagt, Gastnetz immer über eine eigene Leitung ausbrechen lassen. Ja. Dann ist das auch total unproblematisch. Mhm. Ja. Ja. Und ja, ich bin tatsächlich einer von den Leuten, der sagt, komm, Gastnetz, mach's einfach auf. Ne? Weil dann kannst du auch den Leuten sagen, hier ist ein offenes Gastnetz, weil nichts ist lästiger. Ich meine, wir kennen das alle, du bist beim Kunden im Gastnetz und dann VPN geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das ist ja manchmal schon ein bisschen lästig, auch einfach, wenn du nur Dinge nachgucken willst. Ne? Kommst du ins Firmen-VPN, um irgendwas nachzugucken.
Ja.
Und
das ist das.
Dann holst du dann doch wieder
lästig, ne? Gastnetz finde ich tatsächlich auch noch unkomplizierter, ne? Aber du hast auch manchmal einfach so viel, auch so IoT-Kram ist auch immer so ein bisschen. IoT-Kram ist lästig, ne? Also da musst du immer unfassbar viel für aufmachen und keiner kann dir sagen, was. Ja, dann findest du halt eine Doku, die sagt, ja, wir brauchen Port so und so. Ja, wohin? Mehr Daten? Nee, gibt's nicht, weil das meistens irgendwelche. Blöd gesagt, ne? Das ist dann halt eine Smart-Klingel, die du dir halt von Amazon klicken kannst.
Ja, genau.
Ne? Das ist halt nicht für ein Corporate-Netzwerk gedacht.
Die ist nicht darauf ausgelegt, dass es durch eine Firewall durch muss.
Richtig. Mhm. Ja. Und das ist oft ein Problem, ne?
So Kameras und sowas ist ja auch mal beliebt.
Oh, lustig. Oder hier so, weißt du, so Panels, das ist auch für Konferenzräume, Teams-Panels oder so ein Kram. Hat man da ein lustiges Problem, da kann man dann irgendwie so ein Gerätcode, der dann angefordert wird, weil man diese Teams-Konsole verheiraten möchte mit dem eigenen Teams, mit dem Ten. Das funktioniert über so einen Code. Und ein klassisches Problem, das habe ich ein paar Mal gesehen, du klickst dann drauf, Code anfordern und dann dreht sich was und dann ist die Seite einfach wieder da. Mhm. Also passiert nichts, ne, am Ende des Tages. NTP. Es ist NTP. Kommt man niemals drauf, aber ich habe es euch jetzt verraten, wenn ihr das Problem mal habt.
Ja gut, ne, wer ein ordentliches Firewall-Lock hat, kann da nachgucken.
Ja. Dafür muss der NTP auch loggen.
Wobei Firewall, wie hältst du das mit Firewall-Logging?
Bei der Inbetriebnahme immer, denies immer. Und im Allgemeinen so für Reports dann in unserem Fall in die WatchGuard Cloud halt.
Ich muss ja sagen,
für den Dauerbetrieb.
So ein Filter über die WatchGuard Cloud finde ich ja viel schöner als Dimension.
Ja, und schneller.
Ja,
also ich meine, es ist ein leider vor einer Weile nochmal umgebaut worden, ist ein bisschen langsamer, als es jetzt mal war, aber immer noch unfassbar viel schneller als der Menschen. Ich weiß auch nicht, der Menschen hat auch, glaube ich, nur noch eine begrenzte Lebenszeit, von daher reden wir nicht drüber. Genau. Logging Reports und was auch eine schöne Geschichte ist, du kannst E-Mail Notifications einschalten für bestimmte Policies. Sagen wir mal, du hast eine Deny Policy, die konkret ein Sicherheitsereignis abbildet, das du sehen möchtest, wenn es passiert. Ne? Zum Beispiel aus dem Gäste-WLAN wird ein Versuch gestartet, auf dein Tier 0 zuzugreifen. Als Beispiel.
Ja, wobei, das kann auch schnell mal ein False Positive werden, weil, das kennen wir alle, du hast einen Corporate-Laptop, der sich mit deinem Domain-Controller unterhält und dann wird einfach mal ich kann hier im Firmennetzwerk irgendwas nicht runterladen, ich gehe mal schnell ins Gastnetzwerk.
Und genau das unterbinde ich per GPO.
Ja.
Ja.
Da spricht der Profi. Also zusammenfassend kann man sagen, segmentieren. Also wenn wir Greenfield haben,
wir sind wieder total abgeschweift, es tut uns leid.
Ja, alles schön segmentieren. Firewall im Datacenter-Kern, Firewall im Perimeter, macht nur Cluster, ordentliche Policies, alles schön fein durchziseliert, ordentliches Reporting, damit man auch was sieht, wenn irgendwas nicht geht. Gastnetzwerk, schön über einen eigenen Internet-Breakout abfackeln. WLAN, Wechsel von Corporate-Geräten ins Gastnetzwerk, gibt es nicht. ERP, TLS. WLAN, ja, ne?
Gibt es sonst noch was?
Ja, ich denke auch gerade, wie ich jetzt hier so auf mein iPhone schaue, man möchte ja auch keine Smartphones.
Smartphones, die keine Firmengeräte sind, würde ich nicht ins interne WLAN packen wollen.
Selbst Firmengeräte würde ich nicht ins Internetnetz packen wollen. Smartphones, die auch meinetwegen via Intune gemanagt sind, die können auch meinetwegen im Gast-WLAN rumgammeln, aber eigentlich will ich die nicht im Internet haben. Gibt keinen Grund dafür. Bei Tablets ist das vielleicht noch was anderes. Gerade wenn ich irgendwelche Web-Services, Anwendungen nur im internen Netz habe und die, sag ich mal, nicht nach außen präsentiere. Aber ein Smartphone?
Ja, kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie du dein MDM aufgezogen hast. Also wir setzen jetzt voraus, dass es ein MDM gibt und dass ein Firmengerät nicht einfach nur so hat der Admin mal in der Hand gehabt und wird jetzt dem Mitarbeiter gegeben. Hier, bitteschön.
Ja, du hast aber mittlerweile können die meisten Provider ja zum Beispiel Wi-Fi-Call und das ist zum Beispiel etwas, was, wenn du die Smartphones ins Corporate-WLAN holst, Wi-Fi-Call ist dann in der Regel Feierabend. Weil das wird ja auch über VPN und so weiter abgefackelt. Du hast ja dann einen Tunnel da raus und das ist dann schon wieder schwierig.
Ja, guter Punkt.
Das sind alles so Sachen, da ist man irgendwann mal drüber gestolpert. Ja.
Ach ja.
Jetzt hatten wir ja in der letzten Folge schon einen eigentlich ziemlich netten und sehr umfassenden, eigentlich hatten wir ja sogar zwei Aufreger der Woche, aber ich habe da noch was vorbereitet.
Ja, aber du kommst doch gerade aus dem Urlaub, was regst du dich eigentlich so viel auf hier? Ich verstehe das gar nicht.
Ja, es ist schon ein bisschen her, dass ich mich darüber aufgeregt habe, aber ich habe ja mein Xing-Profil schon vor vielen Monaten platt gemacht, weil mir diese ganzen Headhunter auf die Nüsse gegangen sind. Ja. Jetzt habe ich wieder einen saudämlichen Recruiter an den Hacken gehabt. Und auf LinkedIn.
Sie machen auch nur ihren Job.
Mensch. Nee, nein, nein.
Du meinst, wenn sie ihren Job machen würden, dann wäre das eine andere Geschichte.
Genau, wenn er sein.
Okay,
genau.
Gut.
Also, Recruiter schreibt mich auf LinkedIn an, er hätte da einen super Job für mich und zwar eine Admin-Stelle 100% On-Prem. 100% On-Prem.
Wer hat denn da...
In Ostwestfalen.
Wer 100% On-Prem?
Ja. Virtualisierungsadministrator 100% On-Prem in Ostwestfalen.
Virtualisierungsadministrator, ja. Schreibt er dich an.
Ja. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man mein LinkedIn-Profil sieht, dann sieht man vielleicht erst, wenn man auf mein Profil klickt, dass ich Geschäftsführer bin. Das heißt, dieser Spacken hat sich nicht mal die Mühe gemacht, mein Profil anzugucken.
Ich überlege gerade, ne? Da steht irgendwie so, du hast Trusted Advisor, steht auf jeden Fall als Untertitel.
Ja, und irgendwie wie Expert habe ich da auch noch drin stehen. Und ich weiß nicht, ob die über ihre Recruiter-Suche dann auch sagen, ach guck mal hier, der hat irgendwie ne VMware-Zertifizierung oder sonst irgendwas.
Ja, das wird sein. Dass du, keine Ahnung, 100 weitere hast, das interessiert dann wahrscheinlich auch gar nicht an der Stelle.
Auf jeden Fall preist er mir das an und vielleicht hatte ich einen schlechten Tag. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen barsch geantwortet, ob er sich denn mal die Mühe gemacht hat, mein Profil zu lesen und so weiter und so fort. Und da besitzt er tatsächlich die unfassbare Dreistigkeit, mich einen Tag später erneut anzuschreiben und zu sagen, hey, Glückwunsch, hör mal, ich kann dir jetzt auch sagen, du kannst jetzt sogar ne, nicht mehr 100% On-Prem, sondern das ist jetzt eine 80% Remote-Stelle.
Na, hast du deine Meinung geändert? Hast du deine Meinung geändert?
Und da war ich dann ziemlich angepisst.
Also er hat nicht mal deine Antwort gelesen oder irgendwie ist irgendwie darauf
offenbar
eingegangen,
nicht.
Sondern hat dir einfach hinterher geschubst, ne? Hey, die Stelle hat sich verändert.
Genau. Und da war ich ein wenig angepisst und war dann wahrscheinlich auch ein bisschen unhöflich. Und er besitzt, dann hat er, also als ich dachte, da kann nichts mehr wieder, er kann keinen mehr draufsetzen, sagt er, ja, also ne, tät ihm ja sehr leid, aber ganz ehrlich, dann muss er mich aus dem Verteiler nehmen.
Welcher
Verteiler? Und ich denk so, aus welchem verfickten Verteiler musst du mich jetzt rausnehmen, wo ich nicht drin sein wollte?
Warum bin ich in irgendeinem Verteiler drin?
Und es fehlte natürlich auch nicht der Hinweis, wenn ich jemand anders in meinem Netzwerk hätte,
bestimmt.
Dann könnte ich
mir... Dann denke ich an dich.
Alter.
An den sympathischen Recruiter, der...
Was ein blöder
so
Idiot.
Mühe,
ne?
Mit seinem Job
der so, also, und das Problem ist, von solchen Leuten, jeden Tag mittlerweile, ne?
Ich ignoriere das. Also ich bin noch sowieso grundsätzlich sehr wenig unterwegs. Wissen alle.
Ja,
aber
es ist...
einfach wegen solcher Dinge. Das ist einfach, das ermüdet einfach. Ne, immer wenn ich dann auf LinkedIn bin, dann ne, gucke ich dann so hier Mitteilungen, 15 Stück, ne, oder Nachrichten, Netzwerk, irgendwelche Anfragen, irgendwelche Recruiter. Es tut mir herzlich leid, ich klicke dann auf das X. Das interessiert mich nicht. Ich habe meine, ne?
Ja,
das hörst du sicher sehr gerne, aber ne?
Für mich ist das ja auch so ein bisschen so ein bisschen Plattform
nicht
eigentlich.
Nicht falsch verstehen, ne? Nur Recruiter, nicht andere Netzwerke.
Genau,
ne?
Also für mich
ne?
ist LinkedIn ja auch so eine Plattform, da geht es mir gar nicht darum, da mich mit wer weiß wie viel 100 Leuten zu vernetzen. Also ganz häufig bekomme ich ja auch Anfragen, wo dann so drin steht, ja, du bist mir vorgeschlagen worden, ich würde mich gerne mit dir vernetzen. Nein, ignorieren. Ja,
Kommt drauf an, was das für jemand, ne, wer das ist.
Ja, meistens sind es irgendwelche Sales-Fratzen.
Ja, ja.
Ne? Ja, vielleicht können wir da mal irgendwie so eine Partnerschaft. Nein, ich möchte keine Kurse von dir haben, wo du meinem Sales-Team beibringst, besser Kaltakquise zu machen. Nein, einfach nein.
Das ist eine Technik. Wir sagen, wir haben genug zu tun.
Nein, ich möchte, also ganz ehrlich, meine Vertriebskollegen haben sicherlich andere Aufgaben, als Kaltakquise zu machen. Und dat, wenn sie das machen müssen, dann können sie das. Da braucht die nicht irgendein frisch von der Uni kommender Jüngling den beibringen.
Ja.
Also ganz ehrlich, nervt. Nein, für mich ist es ja auch eine Plattform, um dann halt so ein bisschen mich auch mit meinen Kunden, mit meinem Partner zu vernetzen, auch um dann mitzubekommen, was treiben die denn so? Ne? Was gibt's denn also Neues? Da hast du dann auch irgendwelche Oberärzte bei und sowas oder ist mir ja egal, aber einfach nur so ein bisschen so zu gucken, okay, auf dem Laufenden zu bleiben, was passiert denn so bei deinen Partnern, bei deinen Kunden? Und für mich ist das keine Akquise-Plattform, ja. Für mich ist das keine Sales-Plattform und für mich ist das auch keine Recruiting-Plattform. Und wenn das nicht aufhört, dann werde ich mein Profil auch einfach platt machen. Da habe ich keinen Bock drauf.
Wir sind müde.
Ich habe mich schon wieder echt zu viel aufgeregt.
Und das, wo du gerade aus dem Urlaub kommst. Aber du hast doch jetzt dann noch 3 Wochen, wo du dich wirklich aufregen kannst.
Über die ganzen Baustellen, die du mir hinterlässt.
So wie immer.
Ach, in diesem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, bleibt gesund, bleibt uns treu. Wir hören
genau.
In 2 Wochen wieder.
Für uns 4. Aber ja.
Wir geben nicht auf. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.